Ja, wir sind eine Plattform für Informationsfreiheit. Wir ermöglichen es, möglichst vielen Menschen Infos vom Staat zu holen. Das geht häufig mit den Informationsfreiheitsgesetzen, auch mit dem Presserecht und überall da, wo wir den Eindruck haben, da kommen einzelne Leute nicht weiter, gehen wir dann den Klageweg. Also wir verklagen häufig den Staat und in diesem Fall ist es jetzt aber andersrum, der Staat verklagt uns, beziehungsweise mich in diesem Fall. Und wir versuchen jetzt mit Hilfe dieses Verfahrens eine Klärung zu bringen, dass dieses Zitierverbot aus Gerichtsakten verfassungswidrig ist.
Ihr habt das heute veröffentlicht, dass du jetzt angeklagt bist. Und das war auch so beabsichtigt, nicht wahr? Also es geht um diesen Paragraphen 335d. Was steht denn da genau?
353d, genau.
Danke.
Da geht es darum, dass es verboten ist, aus laufenden Strafverfahren amtliche Dokumente zu veröffentlichen. Das hat so ganz ursprünglich den Sinn, dass die Beschuldigten geschützt werden sollen, dass also jetzt nicht während eines laufenden Strafverfahrens vielleicht die LaienrichterInnen, also die Schöffen, beeinflusst werden sollen. Und das ist ja grundsätzlich durchaus auch ein Zweck, über den man diskutieren kann. Das Problem in dieser Norm, also in Nummer 3 von 353d, ist allerdings, dass es keine Abwägung zugunsten der Pressefreiheit gibt. Das heißt, das ist ein absolutes Verbot und nichts darf im Wortlaut zitiert oder in Gänze veröffentlicht werden aus diesen laufenden Strafverfahren. Und das ist dann natürlich vor allem ein Problem, wenn wir Verfahren haben, wo Entscheidungen in einem vielleicht langwierigen Prozess geschehen und die eigentlich sehr diskussionswürdig sind, die veröffentlichungswürdig sind, aber trotzdem nicht an der Öffentlichkeit sind. Und da haben wir jetzt zwei Verfahren. Das eine zur letzten Generation. Da geht es ja wirklich um sehr, sehr breit diskutierte Beschlüsse, wo es um die Durchsuchung geht, wo es um die Kriminalisierung von Protest geht letztlich und eben das Verfahren zu Radio Dreieckland, wo es letztlich auch um die Pressefreiheit geht. Das heißt, es sind beides Verfahren, wo das Verhalten der Justiz kritikwürdig ist, mindestens diskussionswürdig und wo wir glauben, da muss dann eben auch der Wortlaut und die genaue Argumentation an die Öffentlichkeit. Und wenn das verboten ist, dann ist das ein Problem für die Pressefreiheit.
Du hast ja jetzt eben schon den Fall Letzte Generation angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal deinen Einblick in dieses Verfahren, auch in die geleakten Akten, noch mal ein bisschen verdeutlichen, warum es vor allen Dingen wichtig ist, dass das die Öffentlichkeit mitkriegt.
Also in dem Verfahren haben wir ja eine wirklich breite Diskussion, nicht nur in der Rechtswissenschaft und in der Zivilgesellschaft, sondern auch in der Politik darüber, ob die letzte Generation das tut, was sie tut, tun darf. Also ob das unter zivilem Ungehorsam läuft. Und viele sagen, das ist gerechtfertigt, denn hier geht es ja immerhin um Klimaschutz und darum, dass die Regierung nichts tut und dann sind viele Mittel erlaubt. Und die Gegenposition ist dann bis ins Extreme, dass die letzte Generation eine kriminelle Organisation sei, was hier in Berlin die Staatsanwaltschaft zum Beispiel ablehnt, aber in Bayern das bejaht. Und auf Basis dieser Einschätzung, die auch in Bayern mal anders war, hat dann die bayerische Justiz gehandelt, hat die Wohnung von vielen Betroffenen, von vielen Beschuldigten durchsucht, hat deren Datenträger mitgenommen, hat die Domain der letzten Generation zwischendurch abgeschaltet, hat sogar in den ersten Stunden nach der Durchsuchung eine große Meldung auf der Seite der letzten Generation geschaltet, dass sie eine kriminelle Organisation sei, was im Nachhinein dann schnell geändert werden musste, weil das natürlich ein Übergriff ist, der so einfach nicht geschehen darf. Und da sehen wir, dass so während des bayerischen Landtagswahlkampfs auch, da sehr, sehr rabiat gehandelt wurde und viele waren der Ansicht, dass das komplett unverhältnismäßig ist. So, und dann ist natürlich die Frage, was liegt dem Ganzen zugrunde? Und dafür haben wir die gute Möglichkeit, jetzt in diese Akten zu schauen, die ich da veröffentlicht habe. Und wenn man sich da anschaut, welche Verhältnismäßigkeitsprüfung denn durch den zuständigen Richter vorgenommen wurde, dann sieht man, dass das ganz schön dünn ist. Dass also diese Abwägung mit den Grundrechten der Betroffenen, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Pressefreiheit, weil es auch um eine Abhörung des Pressetelefons ging, verschiedene Grundrechte, da teilweise nicht erwähnt wurden und da eine Abwägung gar nicht stattgefunden hat und einfach nur lapidar behauptet wurde, das ist wahrscheinlich eine kriminelle Organisation und auf dieser Basis dann diese massiven Übergriffe passiert sind. Und ich glaube, dass die Diskussion dieser Beschlüsse dann letztlich auch für viele zeigt, dass das Verhalten der Justiz möglicherweise eher politisch motiviert ist. Und diese Diskussion, die ist eben nur möglich, wenn man auch im Wortlaut sich genau anschauen kann, was denn da eigentlich geschrieben wurde.
Und das Verfahren geht jetzt wahrscheinlich in die nächste Instanz, die dann hoffentlich da auch nochmal anders drauf guckt als das Bayerische Landgericht.
Ja, also wir haben in Bayern natürlich da die verschiedenen Instanzen, die da noch drauf schauen müssen. Genau bei Radio Dreieckland ist es alles ein bisschen schwerer mit den höheren Instanzen. In Bayern, glaube ich, steht da noch einiges Interessantes bevor. Und auch in meinem Verfahren jetzt ist ja bisher erstmal noch der Stand, dass ermittelt wird. Da gibt es dann bald wahrscheinlich eine Anklage zum Landgericht und dann haben wir auch noch mal mehrere Instanzen vor uns.
Vielleicht nochmal kurz, warum du dir unseren Fall rausgeknüpft hast, nochmal ein bisschen en Detail.
Da ist es ja tatsächlich, ich würde sagen, verblüffend, mit welcher Leichtigkeit da eine Verbindung hergestellt wurde zwischen der Berichterstattung durch Radio Dreieckland und den Leuten hinter in die Media und der verbotenen Vereinigung, die da ja mit ein paar juristischen Kniffen konstruiert wurde. Und ich glaube, dass es sehr kritikwürdig ist, da eine solche Verbindung herzuziehen und da man eigentlich viel klarer machen müsste, dass eine Verlinkung zu einem Medium eben nicht bedeutet, dass man gleichzeitig Teil dieses Mediums ist. Und das Landgericht hat das in diesem Beschluss, den man da jetzt auch frei lesen kann, eigentlich auch sehr schön nachgezeichnet. Das Problem war nur sehr lange Zeit, dass eben dieser Beschluss nicht öffentlich war, aber stattdessen das Oberlandesgericht, das anderer Meinung war, seinen eigenen Beschluss veröffentlicht hat. Das heißt, diese divergierenden Meinungen, die konnte man gar nicht nachsehen. In der Zwischenzeit ist allerdings so, finde ich auch sehr interessant, dass das Landgericht seinen eigenen Beschluss dann veröffentlicht hat. Das heißt, das, wofür ich jetzt angeklagt bin, ist jetzt nicht mehr exklusiv nur bei Frag den Staat zu lesen, sondern auch beim Land selbst. Und trotzdem läuft das Verfahren weiter, denn die Straftat war es ja trotzdem.
Wie sieht da bisher die Rechtsprechung zu diesem Paragraphen, mit dem du dich da angelegt hast, aus?
Es gibt tatsächlich einige Urteile auch vom Bundesverfassungsgericht schon zu 353d und auch zu Nummer 3, also dem, worum es hier geht. Allerdings gibt es noch keine Rechtsprechung in Bezug auf eine solche Konstellation, wo es sehr deutlich um Abwägungen geht und um die Pressefreiheit. Das heißt, da versprechen wir uns ziemlich gute Chancen, weil sowohl der Europäische Menschenrechtsgerichtshof als auch der Bundesgerichtshof schon Zweifel angemeldet haben, dass diese Norm so verfassungsgemäß ist. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, setzt das Landgericht Berlin das Verfahren aus und legt diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vor. Dann hätten wir einen sehr schnellen Weg, wo dann die RichterInnen in Karlsruhe sich damit beschäftigen und zum Ergebnis kommen könnten, zum Beispiel, dass 353d verfassungswidrig ist. Und wenn aber das Landgericht das nicht machen will, dann gehen wir durch die Instanzen. Dann ist es Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof und am Ende könnte das dann auch auf diesem Weg in Karlsruhe landen.
Welche Strafe würde da jetzt so im blödsten Fall blühen?
Also bei 353d ist eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drauf. Das ist in der Regel dann umgewandelt in eine Geldstrafe.
Okay, aber im besten Fall springt quasi dabei raus, dass dieser Paragraph überprüft wird und dann vielleicht auch eben presserechtliche Ausnahmen gemacht werden.
Genau, das könnte entweder durchs Bundesverfassungsgericht passieren, das könnte aber natürlich auch durch den Bundestag passieren. Das Bundesjustizministerium hat ja schon eine Strafrechtsreform angekündigt und ein paar Linien dazu veröffentlicht. Da würde das natürlich auch super reinpassen. Das heißt, man könnte auch einfach von gesetzgeberischer Seite jetzt sagen, wir sehen da Handlungsbedarf und der ist, glaube ich, bei JournalistInnen vor allem sehr, sehr klar. Und wir passen jetzt diesen Paragraphen an. Wir schreiben da eine Abwägung zugunsten der Pressefreiheit ein und dann könnte man sich dieses ganze Verfahren auch sparen.
Und du hast das auch schon mal so irgendwann zwischendrin erwähnt, dass das jetzt die gleiche Staatsanwaltschaft ist, die da an dein Köder geschnappt hat aus Karlsruhe, die uns quasi da so auf dem Kicker hat.
Genau, also auch, ach so, nee, nicht in diesem Fall, aber natürlich sind die auch nicht not amused darüber, dass Dokumente aus ihrem Verfahren jetzt öffentlich einsehbar sind. Die Ermittlungen gegen mich, die werden hier von der Berliner Staatsanwaltschaft geführt.